Als Vater erlebe ich manche Situationen meiner Kindheit aus einer anderen Perspektive jetzt wieder. Zum Beispiel haben wir manchmal zu Hause die Situation, dass wir Gäste erwarten und wir dafür einen leckeren Kuchen oder etwas anderes Schönes vorbereiten. Und genau wie ich früher fragen auch unsere Kinder dann sehr oft gerne, ob sie nicht schon mal ein kleines Stückchen probieren können, weil es riecht doch so gut und es sieht doch so gut aus. Die Antwort damals war wie heute eigentlich immer dieselbe: Nein, wir warten erst, bis die Gäste wieder alle da sind. Und als Vater weiß ich aber heute, dass es doch manchmal als Erwachsener die heimliche Situation gibt, sich doch etwas zu holen. Zumindest, wenn es etwas Unüberschaubares gibt, wie zum Beispiel Kekse oder Muffins, also nichts, was in einer bestimmten Form da ist. Und wenn ich mir dann doch manchmal heimlich, wenn meine Kinder nicht im Raum sind, schon mal was Kleines vorab genehmige, dann habe ich mich manchmal gefragt, ob meine Eltern das früher genauso gemacht haben, wie ich es heute mache. Zumindest bei meinem Vater kann ich mir das vorstellen, dass er das auch gemacht hat. Bei Kuchen eignet sich übrigens am besten dafür immer ein Blechkuchen, weil wenn die Torte schon rund ist, dann merkt man sehr schnell, dass ein Stück fehlt. Aber Blechkuchen wird ja schon mal vorab geschnitten und auf Teller aufgelegt, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und da kann man auch sehr gut schon mal etwas voressen. Also keiner soll sagen, dass meine Predigten nicht auch alltagstauglich oder relevant sind. Aber ich schweife ab. Manchmal machen wir zu Hause bei uns aber dann doch die Ausnahme und dann gibt es tatsächlich schon eine Kleinigkeit zum Probieren im Vorfeld für die Kinder. Etwas, was eigentlich für später gedacht ist. Und unser heutiger Predigttext handelt eigentlich genau von einer solchen Situation. Ich lese uns aus Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Jesus brach von dort auf und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine Frau auf ihn zu und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Es war eine Kanaaniterin aus jener Gegend. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Fertige sie doch ab, denn sie schreit dauernd hinter uns her. Er entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Da kam die Frau näher und warf sich vor Jesus nieder. Herr, sagte sie, hilf mir. Er entgegnete: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Haushunden vorzuwerfen. Das ist wahr, Herr, erwiderte sie, aber die Hündchen unter dem Tisch dürfen doch die Brotkrumen fressen, die ihre Herren fallen lassen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Vertrauen ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Eine der großen moralischen und kulturellen Fragen der letzten 100 Jahre war die Frage nach der ethnischen Identität. Es ist entsetzlich, was die Nazis Millionen von Menschen angetan haben, deren einziges Verbrechen darin bestand, dass sie Juden waren. Es ist entsetzlich, dass das Apartheidssystem in Südafrika auf vielfache Weise den Großteil der Bevölkerung allein aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminierte. Und es gelang mit viel harter Arbeit und Geduld, dies auch ein Stück weit zu verändern. In anderen Teilen der Welt werden bis heute immer noch radikale Unterschiede zwischen Völkern verschiedener Rassen gemacht. Es ist nicht selbstverständlich, sondern eine Herausforderung, die eigentlich weit verbreitete Überzeugung, dass alle Menschen gleich sind, unabhängig von Rasse und Hautfarbe, dass man das dann auch in eine funktionierende Handlungsweise in der Gesellschaft dann auch umsetzt. Es gibt immer noch eine Menge Vorurteile, Hass und Argwohn zu überwinden in dieser Welt. Wenn wir das erlebt haben und dann diesen biblischen Text sehen und das im Kontext unserer Zeit, dann können wir das eventuell schon ziemlich schockierend finden, was hier passiert. Denn es sieht zunächst so aus, als würde Jesus sich weigern, einer hilfsbedürftigen Frau zu helfen, nur weil sie die falsche Nationalität hat. Was würdest du denn von einem Arzt oder einem Krankenpfleger, einer Ärztin, einer Krankenpflegerin halten, die sich weigern würde, einen Patienten zu behandeln, weil dieser nicht den richtigen familiären Hintergrund oder die richtige Hautfarbe hat? Das alles erscheint doch ziemlich seltsam. Also was geht hier eigentlich vor? Nun, an diesem Punkt wird wieder einmal der grundlegende Auftrag von Jesus definiert und deutlich gemacht. Er war nicht einfach nur ein herumreisender Arzt, dessen Aufgabe darin bestand, jeden Kranken zu heilen, den er traf. Er hatte eine ganz spezifische Berufung, die er uns auch im Kapitel 10 schon einmal angedeutet hat. Dort hatte er seine Jünger ausgesandt und gab ihnen folgenden Auftrag: Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen, und zu den Samaritern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Gottes Volk Israel musste wissen, dass sein Gott nun endlich seine Verheißungen erfüllte. Das Reich Gottes, nachdem sie sich so lange gesehnt hatten, nahm nun langsam Gestalt an. Und in der Vergangenheit der Kirchengeschichte haben Christen immer wieder mal mehr, mal weniger versucht, die Besonderheit Israels in den Absichten Gottes zu vergessen oder als überholt darzustellen. Die Autoren des Neuen Testaments und auch Jesus tun das aber nicht. Jesus sagt ja selber, er war nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Israel sollte auch nicht als Gottes erwähltes Volk aufgegeben werden, sondern es sollte seinen Zweck erfüllen, für den Gott dieses Volk ursprünglich eigentlich ausgewählt hatte. Gott hatte Abraham schon gesagt, wenn dieses neue Leben diese ganze Welt erreichen soll, dann soll es durch deine Nachkommen, durch das Volk Israel geschehen. Durch dich möchte ich alle Völker dieser Welt segnen. Und darum war für Gott klar, zuerst muss Israel diese Botschaft hören, denn sonst wäre ja sein eigenes Versprechen, seine eigene Verheißung falsch gewesen. Denn wenn das Volk, das diese Verheißung eigentlich trug, in der Gefahr stand, diese Verheißung zu vergessen, dann musste es daran erinnert werden, gerade weil diese Verheißung jetzt anfing, sich Schritt für Schritt zu erfüllen. Also, Israel hat eigentlich den Vorrang. Und doch haben wir es hier mit Jesus zu tun. Und das Besondere an seinem Wirken war, dass die Zukunft immer wieder auch in die Gegenwart hineinbrach. Auch wenn es manchmal den Einschein hatte, dass es selbst Jesus da überrascht wurde davon. Die kanaanäische Frau hatte wirklich einen großen Glauben. Sie glaubte nicht nur ganz klar, dass Jesus ihre leidende Tochter heilen kann, wie es ein Wunderheiler oder ein Arzt tun könnte. Sie sprach Jesus als Sohn Davids an, dem jüdischen messianischen Titel, den selbst nur seine Jünger nach und nach mit ihm in Verbindung bringen konnten. Und noch bemerkenswerter ist jedoch, dass sie den Weg von Jesus verstanden hat und das auch in den Wortwechsel mit ihm zu ihrem eigenen Vorteil dann eingesetzt hat. Sie sagt, ja, den Weg, auf dem Gottes Erwählung Israels in der Praxis funktionieren sollte, indem sie als Träger des Volkes die Verheißung zum Wohl der Welt sind, das soll so sein. Ja, sagt sie, die Hunde können nicht einfach das Essen der Kinder teilen. Aber wenn Israel tatsächlich das Volk ist, das die Verheißung trägt, wird der Messias letztlich der ganzen Welt Segen bringen. Die Hunde werden Anteil an den Resten haben, die vom Tisch der Kinder fallen. Und wir wissen als Bibelleser, die jetzt in der Gegenwart lesen und zurückblicken können, wir wissen aus der Apostelgeschichte und aus den anderen neutestamentlichen Briefen, dass es in der ersten Kirche nicht selbstverständlich war, dass Heiden dazukommen durften, dass Nichtjuden dazukommen durften. Dass Nichtjuden auch dazugehören durften, musste nämlich erst diskutiert und erkämpft werden, oft ganz besonders durch Paulus. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Frau hier Jesus aber aufsuchte, war das noch alles Zukunftsmusik. Aber hier wird das deutlich, was ich am Anfang der Predigt meinte, als ich meinte, können wir nicht jetzt schon mal etwas probieren von dem guten Stück Kuchen, was eigentlich für später gedacht ist. Denn der Glaube und die Hartnäckigkeit der Frau durchbrachen eben diese Wartezeit. Die Zeit, in der Jesus als Israels Messias nach Jerusalem kommen, getötet und wieder auferweckt werden würde. Erst danach würde er seine Nachfolger in alle Welt aussenden. Aber zu diesem Zeitpunkt waren die Jünger, ja und vielleicht sogar Jesus selbst noch nicht bereit für Golgatha. Aber diese Frau hier besteht schon auf das Osterereignis, bevor Karfreitag gekommen ist. Und ich finde, dass wir von dieser Frau lernen können. Jesus nachzufolgen bedeutet in der heutigen Welt oft, das Augenmerk auf den Glauben zu legen, der Gott im Gebet bedrängt und belästigt, bereits jetzt das zu tun, was für andere durchaus erst in der Zukunft geschehen kann. Im frühen 19. Jahrhundert waren sich schon sehr viele Christen eigentlich einig, dass Sklaverei ein Übel ist und letztlich doch eigentlich abgeschafft werden müsste. Doch nicht viele waren bereit, das auch wirklich sofort zu beenden. Der britische Parlamentarier William Wilberforce und seine Freunde arbeiteten und beteten und verschrieben sich aber dieser Überzeugung und machten sich dafür stark, die Sklaverei abzuschaffen und waren am Ende sogar erfolgreich. Was in der Zukunft gelten sollte, musste durch Gottes Kraft auch schon in der Gegenwart geschehen. Das ist dieser große Glaube, für den Jesus hier diese Frau beglückwünscht. Was sind also die Fragen, vor denen wir heute stehen? Welche Verheißungen gibt es, deren Erfüllung wir uns vielleicht in der Zukunft vorstellen können, die wir jedoch für die Gegenwart in Anspruch nehmen sollten, und zwar im Gebet und in einem Glauben, der sich weigert, sich einfach abweisen zu lassen, sondern hartnäckig bleibt. Ich ganz persönlich empfinde, dass die soziale Gerechtigkeit innerhalb unserer Stadt, unseres Landes und auch weltweit ein Thema ist, das ich nicht erst nach diesem irdischen Leben erfüllt sehen möchte. Oder auch wenn uns die Bibel beschreibt, dass Gott am Ende dieser irdischen Tage eine neue Welt und einen neuen Himmel schaffen wird, denke ich, dass wir unseren Schöpfungsauftrag, diese Welt gut zu verwalten, ernst und auch sogar ernster nehmen sollten, als wir es bisher vielleicht tun. Das sind jetzt alles sehr globale Themen, das gebe ich zu. Wir können das Ganze aber auch herunterbrechen. Wenn ich Offenbarung 21, Vers 4 lese, dass dort steht, dass Gott alle Tränen abwischen wird und es keinen Tod, keine Trauer und kein Weinen, keinen Schmerz mehr geben wird, dann tröstet mich das, zu wissen, am Ende wird alles gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist auch das Ende noch nicht gekommen. Und auch wenn uns das Schwere in dieser Welt nicht erspart bleiben wird, möchte ich trotzdem jetzt schon etwas von diesem göttlichen Trost erfahren. Ich möchte jetzt schon Gottes Nähe spüren und nicht nur darum wissen, sondern sie auch erfahren. Ich möchte die Kraft von ihm erfahren, die mir dann hilft, jeden Tag dann aufs Neue mein Kreuz aufzunehmen, weiterzutragen und es mit seiner Hilfe zu schaffen. Einen juristisch einklagbaren Anspruch, den haben wir Gott gegenüber nicht. Er ist Gott, er bleibt der Souveräne. Aber unser Predigttext zeigt mir, dass der Glaube und dieses fast schon starrsinnige Festhalten am Mantel Gottes mit dieser Haltung, mit der auch Jakob kämpfte, ich lasse dich nicht los, bis du mich nicht segnest, dass das nicht vergebens ist, sondern jetzt schon ein Stück von dem Guten bringen können, das uns eigentlich erwartet. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für uns alle. Amen.